Wenn ich jetzt aber anfange, aus der Kundenperspektive zu kommunizieren, wenn ich jetzt nicht sage, mir gefällt das Logo nicht, sondern hey, der Kunde wollte etwas Modernes, Dynamisches, guck dir das bitte alles nochmal an und geh nochmal ran, dann schaffe ich einen anderen Blickwinkel, dann ist der Effekt, den wir erreichen wollen, die Zielgröße und nicht mein persönlicher Geschmack. Und wenn ich da nachhaltig dranbleibe, meine Kommunikation zu verändern, dann habe ich schon viel gewonnen, weil ich die Mitarbeitenden dazu bringe, darüber nachzudenken, was braucht denn jetzt im Agenturkontext der Kunde? Wie können wir denn damit erfolgreich am Markt sein? Ist das, was ich hier gerade gemacht habe, wirklich sinnvoll für das, was wir am Markt erreichen wollen?
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Organisationsberatung und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Kurz vorab in eigener Sache. Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung geht in die vierte Runde. Ja, ich kann es selber kaum fassen. Ich weiß noch genau, als ich hier das erste Mal angekündigt habe, dass wir das machen. Und dann war das irgendwie ruckzuck voll und dann nochmal voll und dann nochmal voll. Und jetzt kannst du ab Frühjahr 2026 wieder dabei sein, ob als Führungskraft oder interne Organisationsentwicklerin oder externer Berater. Wenn du Organisationen zukunftsfähig gestalten willst, dann ist das deine Fortbildung. Ja, und wenn du dabei sein möchtest, dann schreib uns einfach eine Nachricht an akademie@become-better.org und mit dem Stichwort Become Better Podcast wartet auch eine kleine Überraschung auf dich. Ja, in dieser Folge heute nun geht es um ein Führungsprinzip, das Orientierung, Verantwortung und Agilität verbindet. Tight, loose, tight. Mein heutiger Gast ist deshalb auch Susanne Ringen, Beraterin für agile Führung und Organisationsdesign. Sie begleitet Führungskräfte und Organisationen darin, Führung neu zu denken. Und sie ist Autorin des Buchs Berge, Trolle, tiefe Sehnsucht, einer sehr persönlichen Erzählung über Aufbruch, Selbstführung und innere Freiheit. Ja, herzlich willkommen, liebe Susanne. Wo bist du denn heute?
Hallo Christina, danke, dass ich hier sein darf. Und ja, diese Frage höre ich oft. Wo bist du denn gerade? Ich bin tatsächlich total langweilig gerade in Berlin.
Ich auch.
Hey, wir haben die gleichen Wolken vor dem Fenster.
Ich bin gerade im Norden. Und du? Ja.
Im Prenzlauer Berg, Ecke Wedding, also
okay.
Ein bisschen Nordosten.
Ich bin ja. In Frohnau, ja, genau. Lass uns doch mal so einsteigen. Du machst ja so ein paar Dinge. Was war eigentlich so der Auslöser dafür, heute das zu tun, was du tust?
Ich bin seit 2016 selbstständig und der Auslöser war, dass ich gerade eine neue Stelle als Personalleiterin angetreten habe und nach 3 Tagen meine Kündigung bekam. Das war so mein erstes Erlebnis mit, ach, so funktioniert Startup. Jetzt habe ich es verstanden. Finanzierung war dann doch nicht so stabil. Mhm. Und dann stand ich so ein bisschen blöd da und dachte so, was jetzt? Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und seitdem bin ich Coach, Trainerin und Beraterin. Etwas ungeplant, aber macht immer noch Spaß.
Ja, sehr schön. Sag mal, wir hatten uns doch auf der ABIT getroffen.
Genau.
Ne? In Hannover.
Genau.
Genau. Und da hast du ja auch eine Session gemacht zu dem Thema, ne? Und die konnte ich, glaube ich, nicht gucken, weil wir parallel waren oder was war da? Ich weiß nicht mehr.
Ich weiß auch nicht mehr, was da war. Irgendwas war da. Genau, ich habe auch eine Session gegeben zu Tightless Tight. Und da, ich war in deiner Session drin, wo du Live-Organisationskultur auseinandergenommen hast, beziehungsweise mit spannenden Hypothesen gearbeitet hast. Und ja, Tight Lust Tight, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin seit 6 Jahren mit einem Norweger liiert, pendel also zwischen Norwegen und Berlin, deswegen immer die Frage, wo bist du denn gerade, in Norwegen oder in Berlin? Und man sagt ja den SkandinavierInnen immer hinterher, die sind alle so glücklich. Und das würde ja bedeuten, dass es auch alles super in Organisationen funktioniert. Dann hat man so Bilder von Duzkultur und flachen Hierarchien und ne, alle haben so Blumenkränze im Haar und hüpfen durch die Gegend. Und dann musste ich aber feststellen, so ist das gar nicht überall. Das heißt, die haben in Norwegen auch krasse Hierarchien. Die haben auch Ellbogenkultur. Es gibt auch Organisationen mit toxischen Kulturen. Und dann habe ich so ein bisschen rumgestalkt und bin auf LinkedIn auf einen Artikel gestoßen über Tidlos Tide. Und ja, da hat es irgendwie Klick gemacht bei mir.
Fand ja, ich spannend. Was genau hat den Klick gemacht? Also genau, wir können ja schon mal sagen, der Ansatz kommt aus Norwegen.
Ja.
Und es geht irgendwie um Führung.
Ja.
Und genau, was hast du denn gelesen und was war so dein persönlicher Zugang in dem Moment?
Es geht so ein bisschen um Führung, es geht so ein bisschen um Agilität und es geht ein bisschen darum, wie gehen wir denn mit Komplexität um? Und ich bin halt auch von Hause aus IT-Projektleiterin und habe mich immer auch gefragt, wie kann denn dieses Ding von Agilität, wo wir in Deutschland ja entweder Scrum oder Kanban nutzen oder Scrumban oder ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, wie kann denn das in Organisationen funktionieren, die überhaupt nichts mit IT zu tun haben? Denn auch da haben wir Komplexität, auch da müssen wir eigentlich agil arbeiten. Und dann habe ich selber damit rumexperimentiert, auch mit Kanban in der Personalabteilung, mit Sprints, mit Stand-ups, aber so richtig fand ich es nicht geil. Und in diesem Artikel wurde ein Ansatz beschrieben, der agil ist und gleichzeitig aber so flexibel gestaltet ist, dass er in allen Kontexten anwendbar ist, dass ich nicht erst die Organisation umbauen muss, dass ich nicht erst 5 neue Rollen schaffen muss. Dachte ich so, das gucke ich mir mal genauer an. Habe dann mit dem Schreiber des Artikels und letztendlich auch Erfinder von Tidlos Tide, Rune Ulvnes, einem Norweger, geschrieben und einen Videocall gehabt. Wir haben uns dann auch mal in Oslo getroffen. Das war noch so in der Corona-Zeit. Das war alles ein bisschen schwierig. Und wir haben uns so gut verstanden. Wir haben uns gegenseitig so inspiriert, dass ich angefangen habe, Tidlos Tide nach Deutschland zu importieren. Dafür hat er von mir die Systemtheorie gekriegt. Die habe ich dann nach Norwegen exportiert, was er wiederum sehr spannend fand. Und dann haben wir angefangen, über Ausbildungskonzepte nachzudenken und haben angefangen, norwegische Führungskräfte wirklich in Tidlos Tide auszubilden, weil er halt bis dahin als Berater gearbeitet hat, in Organisationen Tidlos Tide reingebracht hat, aber noch nie freie Seminare dazu gegeben hat. Und das haben wir dann gemeinsam angefangen.
Ah, okay. Interessant. Na gut, aber jetzt müssen wir es natürlich auch echt mal auflösen. Ne? Das ist ja jetzt der Riesen-Cliffhanger, Teil. Also ganz ehrlich, ich hatte davon noch nie was gehört und ich könnte mir vorstellen, so geht es ganz vielen jetzt auch gerade. Erklär doch mal bitte, was dahinter steckt und warum das auch gerade jetzt für Führung wichtig ist.
Ja, letztendlich, was ich neulich von jemandem von Siemens nochmal gehört habe, der meinte auch so, naja, aber das ist doch Agilität in der Essenz. Wo ich sage, ja, das ist Agilität in der Essenz, das ist keine Neuerfindung. Und wenn wir uns angucken, was Agilität ausmacht und wie wir arbeiten, wenn wir über Agilität sprechen, bedeutet das A, Grundvoraussetzung, wir sind irgendwo in der Komplexität. Das bedeutet, wir wissen noch nicht so genau, wie wir es machen, der Lösungsweg ist total unklar. Wir haben eine Idee davon, was wir erreichen wollen, aber so richtig in Zahlen gießen können wir es auch noch nicht, weil es ist ja alles noch so ein bisschen vage. Und dann ist ja immer die Frage, wie machen wir das? Und wenn wir keinen klaren Weg haben, müssen wir Dinge ausprobieren. Wir müssen uns voranirren, wie wir so schön sagen. Und wenn ich das aber als Führungskraft einem Team sage, könnte Unruhe aufkommen. Das Team könnte denken, die Führungskraft weiß ja gar nicht, was er oder sie machen soll. Und wenn ich über das Thema Selbstorganisation und Ausprobieren spreche, denken viele sofort an Chaos. Und da kommt Tidlos Tide ganz schön ins Spiel aufgrund der Worte. Wenn ich mich am Anfang, Tide, mit meinem Team zusammensetze, die Rahmenbedingungen kläre, die Stakeholder-Interessen vermittle, das Budget kläre, den Zeitrahmen stecke, die Do's und Don'ts, die Entscheidungsbefugnisse kläre, also all das, was ein Team wissen muss, damit es frei arbeiten kann, also ne, Grenzen, Rahmen, Leitplanken. Und wir dann aber gemeinsam Hypothesen entwickeln, wie könnten wir das denn machen? Wie könnten wir denn unser Ergebnis erzielen? Und dann mit dem Team entscheide, okay, probiert doch mal das und das aus. Und dann sehen wir uns in so und so vielen Tagen, so und so vielen Wochen wieder und schauen mal, was ihr rausgefunden habt. Wir schauen mal, was ihr erreicht habt. Wir schauen mal, wo wir da stehen. Dann lasse ich los, trete einen Schritt zurück. Die Lose-Phase fängt an. Und dann treffen wir uns wieder zu einem Tide, was wiederum ein Meeting ist. Und ich als Führungskraft frage halt nicht, was habt ihr gemacht, sondern ich frage, was habt ihr herausgefunden? Was habt ihr denn gelernt? Wie können wir denn mit den Hypothesen umgehen? Hat sich das gelohnt oder sollen wir einen anderen Weg einschlagen? Sollen wir diese Hypothese weiterverfolgen oder können wir die verwerfen, ne? Verifizieren, falsifizieren? Und so geht's dann weiter und so entwickelt sich dann dieser agile Loop aus Tide, Lose, Tide, Lose, Tide, Lose, Tide und so weiter, bis wir irgendwo da sind, wo wir sagen, cool, läuft, funktioniert, können wir einen Haken dran machen.
Okay, sag mal so ein Anwendungsbeispiel. Also ist der Startpunkt ein Problem? Also irgendwie irgendwas läuft nicht mehr so und wir wissen aber nicht, woran es liegt oder ist es tatsächlich eine Produktentwicklung oder eine Dienstleistungsentwicklung, also irgendwas Neues in die Welt zu bringen? Oder also was sind so typische Ausgangspunkte?
Es kann sowohl als auch sein. Das heißt, es kann sein, ich möchte ein Produkt entwickeln. Es kann aber auch sein, wir müssen hier ein Problem lösen. Es kann aber auch sein, ich möchte, ich bin auch selbstständig, ich möchte sichtbarer werden auf LinkedIn. Wie mache ich das denn? Oder es kann auch sein, ich arbeite mit einer Zeitung zusammen, die sagen, wir müssen neue Formate entwickeln. Wir müssen Lesende an uns binden. Wir brauchen mehr Abonnenten und Abonnentinnen. Wie machen wir das denn? Mhm. Und da müssen wir Formate, Ideen entwickeln, die mal ausprobieren, die mal verproben, die mal vertesten. Es macht aber keinen Sinn, von Anfang an auf ein Pferd zu setzen, weil wir wissen gar nicht, ob uns das zum Ziel führt. Das heißt, wir müssen parallel gucken, Ideen sammeln, Formate ausprobieren, beobachten, um dann irgendwann eine informationsbasierte Entscheidung zu treffen, wo wir auch wirklich sagen können, wir haben das und das getestet, wir haben das und das ausprobiert, hier haben wir die besten Resultate, dann gehen wir am besten hier weiter.
Du hast ja sicherlich mal eine schöne Geschichte aus deiner Praxis, also wo Tide, Lose, Tide so richtig gut funktioniert hat. Das wäre natürlich schön, wenn du so eine Geschichte mal erzählen könntest.
Ja. Ich war tatsächlich vor 14 Tagen auf einer Konferenz in Konstanz, wo sich Lokaljournalistinnen getroffen haben, wo es darum ging, was ist denn der Zukunft vom Lokaljournalismus und wie können wir die Redaktion der Zukunft so aufbauen, dass sie halt auch nach wie vor diesem Auftrag demokratiestärkend gerecht wird. Und das ist natürlich eine große Frage, das sind hehre Ziele. Und da erzählte eine Redakteurin, wie sie das bei sich in der Abteilung gemacht hat. Sie ist der CVD vom Hochrhein beim Südkurier. Und da ging es um neue Formate. Wie können wir denn, da gab es irgendwie so einen kleinen Skandal und wie können wir denn damit umgehen? Und da hat das Team Ideen gesammelt und letztendlich war eine der Ideen, na, wir holen mal alle in den Kuhstall zusammen, alle Beteiligten. Es ging ums Thema Landwirtschaft, es ging um das Thema Agrar. Und dann haben sie ein Dialogformat, ein Interviewformat im Kuhstall organisiert. Auf diese Idee wäre sie als Führungskraft nie gekommen, dass sowas funktionieren könnte. Das ist super angekommen bei den Akteuren und Akteurinnen, das ist bei den Lesenden super spannend angekommen. Das hat unglaublich gute Diskussion hervorgebracht. Und letztendlich, was sie gemacht hat, sie hat dem Team die komplette Formatentwicklung überlassen. Und das hätte sie früher nicht gemacht. Sie hätte früher reinregiert, sie hätte mitbestimmt, sie hätte gezweifelt und so war das so, hui, okay, Losphase. Ich atme aus und dann gucken wir hinterher, ob es funktioniert hat oder nicht. Was haben wir zu verlieren? Und das Ergebnis war super und seitdem arbeiten sie halt immer wieder mit diesem Tide-Lose-Tide-Prinzip, sodass die Führungskraft mehr Zeit hat für strategische Arbeiten, das Team viel motivierter ist, viel mehr in die Verantwortung geht, Sachen selber organisiert, mit eigenen Ideen um die Ecke kommt. Ja, das ist ein schönes Ergebnis.
Okay, lass mich mal so ein bisschen gegentreten. Das Erste, was mir so durch den Kopf ging, war, ja, na klar, das ist ja auch die Sehnsucht vieler Führungskräfte. Ne? Also ich sag mal, es gibt ja wenig Führungskräfte, die jetzt irgendwie sagen, ah, ich find's total geil, rein zu regieren. Mhm. Ne? Sondern meist ist es ja einfach auch so eine Art Muster der Zusammenarbeit geworden oder man hat einfach auch die Erfahrung gemacht, dass das Team einfach auch nicht die besten Ergebnisse bringt. Ja, mhm. So. Und das ist ja manchmal wirklich zum Mäusemelken. Also wenn ich so Sparrings habe mit Führungskräften, ich arbeite öfter so mit Leuten aus dem Top-Management, die gucken natürlich auf ihre Directs, aber die gucken auch auf die ganze Organisation. Die sind ja oft regelrecht verzweifelt darüber, dass sie einfach diese Qualität nicht zurückkriegen. So. Und dann kommt natürlich auch häufig der Zweifel an den Kompetenzen der Leute hoch, ja, oder haben wir überhaupt die richtigen Leute an Bord oder sind die überhaupt mit der richtigen Einstellung mit dabei?
Ja.
Und du kennst mich ein bisschen aus den anderen Podcasts, ich bin dann ja immer die Erste, die sagt, Moment, lass uns mal das Problem nicht erklären mit der Mangelhaftigkeit der Leute, sondern lass uns das Problem mal damit erklären, dass wir einfach besser organisieren müssen. Ja. So. Und das ist dann häufig für viele erstmal einfach ein Richtungswechsel im drüber nachdenken. Wenn ich das jetzt so höre und ne, du sagst so, ja, da ist eine Führungskraft und die führt so ein Team und jetzt lässt sie endlich mal los. Also klappt es auch mit Teams, die irgendwie vorher nicht so gut performt haben? Und wenn ja, warum klappt es jetzt und vorher nicht?
Du arbeitest auch in Workshops, Trainings oder Coachings? Dann weißt du, gutes Material ist echt Gold wert. Ich persönlich arbeite seit Jahren am liebsten mit den Produkten von Neuland, weil sie durchdacht sind, langlebig sind und auch einfach Spaß machen. Deshalb gibt es jetzt für alle HörerInnen dieses Podcasts 15% Rabatt auf alle Neuland-Produkte. Einfach beim Bestellen den Rabattcode BECOMEBETTER eingeben. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit www.neuland.com.
Habe ich mehrere Gedanken zu. Auf der einen Seite ist es nur, was du sagst, wie ist die Organisation aufgebaut, wie sind die Strukturen und was wird überhaupt zugelassen. Und wir gucken bei Tight Loose Tight aus verschiedenen Ecken drauf. Eine ganz, ganz große Ecke ist, wie kommuniziere ich und aus welcher Brille heraus kommuniziere ich? Ich arbeite viel auch im Agenturbereich, das heißt mit KonzepterInnen, mit DesignerInnen. Und wenn ich dann als Senior Art Direktorin meiner Mitarbeiterin sage, du, also das Logo, das gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig, kannst du da noch mal ran? Dann wird die Mitarbeiterin, nachdem sie da dran war, zu mir zurückkommen und sagen, wie findest du das denn jetzt? Ja, jetzt gefällt's mir ganz besser, so kannst du es raus an Kunden schicken. Und über diese Anweisung und Beantwortung der Rückfrage habe ich ein Momentum geschaffen, wo die Mitarbeiterin ab jetzt mich als Führungskraft als die Instanz ansieht, die entscheidet, ob was richtig oder falsch war, ob etwas gut oder schlecht war. Mhm. Und damit erziehe ich ja auch meine Mitarbeitenden. Das heißt, die werden immer wieder zu mir kommen. Und dadurch, dass sie immer wieder zu mir kommen und mich fragen, entsteht bei mir der Eindruck, also richtig selbstständig sind die ja nicht. Wenn ich jetzt aber anfange, aus der Kundenperspektive zu kommunizieren, wenn ich jetzt nicht sage, mir gefällt das Logo nicht, sondern hey, der Kunde wollte etwas Modernes, Dynamisches, keine Ahnung, blub, 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 blub. Und wir haben doch die und die Markterforschung gemacht, blub, 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 blub. Guck dir doch bitte nochmal die Konkurrenz an, blub, 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 blub. Guck dir das bitte alles nochmal an und geh nochmal ran. Dann schaffe ich einen anderen Blickwinkel. Dann ist der Effekt, den wir erreichen wollen, die Zielgröße und nicht mein persönlicher Geschmack. Mhm. Und wenn ich da nachhaltig dranbleibe, meine Kommunikation zu verändern, dann habe ich schon viel gewonnen, weil ich die Mitarbeitenden dazu bringe, darüber nachzudenken, was braucht denn jetzt im Agenturkontext der Kunde? Wie können wir denn damit erfolgreich am Markt sein? Ist das, was ich hier gerade gemacht habe, wirklich sinnvoll für das, was wir am Markt erreichen wollen? Und dann ist es nicht mehr die Zielgröße, Hauptsache meine Führungskraft ist zufrieden, der Rest interessiert mich nicht, nämlich ich habe eine andere Zielgröße. Und das schafft Handlungsspielraum, das schafft Denkraum, das schafft Flexibilität Und ja, Menschen werden auch motivierter. Das heißt, das ist so ein Aspekt.
Ja, das finde ich eine super Idee. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele das hören und sagen, ah ja, genau, ne? Das könnte ich ja mal ausprobieren. Ja. Hast du noch mehr solche wertvollen Tipps?
Ja, und das andere ist halt, und da fängt so ein schönes Wortspiel an, was ich als Sprachwissenschaftlerin enorm liebe. Wir haben diese drei Wörter, tight, loose, tight. Wenn ich jetzt meine, ich bin mit den Ergebnissen nicht zufrieden, dann neige ich dazu, also das wäre dann das zweite Teil, die Effekte, die Zahlen stimmen nicht, dann neige ich dazu, reinzuregieren und meinen Mitarbeitenden zu sagen, okay, ich muss euch jetzt hier Vorschriften machen, macht es jetzt bitte so und so und so, weil das mit dem Freiraum hat ja nicht funktioniert. Das heißt, ich komme aus einer Situation, wo ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden bin, frage mich aber nicht, ob ich sie vorher wirklich sauber definiert habe. Das heißt, anstatt bei tight, loose, tight zu bleiben, lande ich im loose, tight, loose oder im tight, tight, tight. Die meisten Führungskräfte starten mit einem loose, weil sie keine Zeit haben, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, weil, ja, so genau weiß ich es auch noch nicht, fang schon mal an und wir gucken dann mal. Hm. Und sie starten loose, gehen dann weiter loose, weil, hey, wir machen hier flache Hierarchien und Selbstorganisation und irgendwann gucken sie hinten drauf, aber auch nicht gezielt, sondern irgendwann kriegen Schnappatmung und denken sich, Halleluja, was ist denn hier passiert? Und aus einem loose, loose, loose wird dann ein loose, tight, loose. Hm. Das ist Micromanagement.
Ja, also ich kann das total gut hören und ich kenne auch viele, die das so machen. Ja. Und gleichzeitig, jetzt arbeiten wir ja als Berater, Beraterinnen und wir jetzt so im Bereich von komplexen Organisationsentwicklungsprozessen, ist natürlich immer das Thema Kontext und Auftragsklärung riesengroß. Ja. Ja? Und eben auch die Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? So, und da ist die große Erkenntnis, das ist natürlich immer eine Co-Kreation. Mhm. So, und natürlich sind wir als BeraterInnen jetzt zum Beispiel zuständig dafür, einfach zu wissen, was muss man denn alles so fragen und wie frage ich das denn am besten, ne? Ja. Und gleichzeitig, erfindet dann natürlich der Kunde und die Kundin die Antwort mit, so. Und ich kenne es so, dass viele Führungskräfte sich einfach danach sehnen, dass Mitarbeitende sich genauso verhalten wie Berater und einfach so lange Fragen stellen, bis sie den Auftrag gut geklärt haben. Das heißt, ein gutes Team würde in einer Losphase gar nicht loslaufen, los, und sondern die würden ja sagen, ja, verstehen wir, dass du gerade keine Zeit hast, wäre jetzt aber eine totale Ressourcenverschwendung, weil das und das und das und das müssen wir einfach noch von dir wissen. Ja. Und das passiert ja häufig nicht.
Ja.
Na, also ich bin so ein bisschen, ja. Du merkst ja schon, ich gehe so ein bisschen auf die Seite der Führungskraft, ja. Die jetzt irgendwie mit ihrem Magic-Führungsstil jetzt alles plötzlich hier rausreißen soll ja. und das Team sozusagen performt da so vor sich hin und die Führungskraft muss einfach nur den Rahmen ordentlich setzen.
Ja. Ja, das passiert häufig nicht. Und dann ist ja immer die Frage, warum nicht? Das liegt ja nicht daran, vielleicht liegt es doch daran. Vielleicht ist es auch manchmal gar nicht bewusst, welche Informationen fehlen. Und gerade wenn wir im komplexen Bereich unterwegs sind, merken wir erst im Doing, ja, hier ist genau. Eine Frage, huch, hier ist noch eine Frage, huch, hier ist noch eine Frage. Und diese Fragen müssen vielleicht dann auch erst Zug für Zug beantwortet werden. Viele Sachen poppen einfach erst dann auf, wenn wir etwas tun. Mhm. Und deswegen schneiden wir auch diese Loose-Phasen zu Beginn der Zusammenarbeit nicht sonderlich lang. So, das machen wir so, ja, dann, keine Ahnung, vielleicht ist es mal 2-3 Tage, vielleicht ist es mal eine Woche, je nach Thema. Mhm. Und dann setzen wir uns aber wieder zusammen und dann klären wir all das. Und die Führungskraft ist ja in der Loose-Phase auch nicht weg. Die ist ja dann nicht zwischendurch im Urlaub und nicht erreichbar, sondern sie ist ja ansprechbar. Das heißt, auch wenn Fragen aufkommen zwischendurch, werden die auch beantwortet. Müssen ja beantwortet werden. Es geht um Co-Kreation. Letztendlich um eine gemeinsame Verantwortung. Aber letztendlich entsteht halt durch Tight-Loose-Tight auch dieses gemeinsame Lernen. Wie fühlt sich das denn an, unsere Führungskraft mit Fragen zu löchern? Wie fühlt sich das denn an, von den Mitarbeitenden so gelöchert zu werden? Und vielleicht habe ich auch gar nicht alle Antworten. Ja, das ist ja ein gemeinsamer Lernprozess. Ich traue es aber grundsätzlich den Menschen zu, genau das zu lernen. Vielleicht können wir es nicht von Tag 1, Aber nach 4 Wochen wirst du eine andere Rückmeldung bekommen. Nach vier Wochen wirst du ein anderes Verhalten sehen.
Mhm. Ja? Genau, das wäre jetzt nämlich auch die Anschlussfrage gewesen, wenn man jetzt mal so auf die Zeitdimension schaut. Wie lang sind so diese Phasen? Jetzt hast du gerade schon gesagt, das hängt natürlich ganz davon ab, worum es so geht. Aber gibt es trotzdem so ungefähre Zeiträume?
Nee, gar nicht.
Nee, gar nicht.
Das ist das Schöne bei Zeitlosigkeit, weil wir halt nicht wie bei Scrum ein Sprint dauert 14 Tage oder irgendwie sowas machen. Ja. So, und das kommt auch drauf an, welche Hypothese ich teste. Ich kann ja auch sagen, so du, ganz ehrlich, ich habe gerade die Hypothese, dass uns AI hier weiterhelfen würde. Cool, dann prompte doch mal so ein bisschen rum, ja? Und wir gucken mal, ob da was Sinnvolles bei rauskommt. Dann habe ich vielleicht eine Loose-Phase von 3 Stunden. Ja, dann sitze ich aber nicht auf dem Schoß meiner Mitarbeiterin und sage, nee, prompte mal anders. Nee, das muss jetzt aber anders rein diktieren oder sowas. Ja, dann mache ich 3 Stunden meinen eigenen Kram. Wenn ich aber großstrategisch arbeite mit Organisationsstrategien, was ich ja auch mache, das heißt, welche Strategien haben wir denn für 2026? Dann reden wir vielleicht über Quartale, dass eine Loose-Phase ein Quartal geht. Mhm. Das bedeutet aber, dass die Menschen, die dann die Abteilung leiten oder die Teams leiten, dass die ja auch ihre eigenen Zeitlosigkeitszyklen haben. Und die haben dann kürzere. Aber nach 3 Monaten treffen wir uns halt zu den Ergebnissen der Gesamtstrategie und gucken, ob das, was wir bis dahin getan haben, darauf einzahlt, ja oder nein. Mhm. Dann werden wir auch nicht panisch im November wach und dachten, ach shit, da war doch was mit der Strategie. Oh, das ist uns irgendwie aus den Händen geglitten. Mhm. Das kann ja nicht passieren, weil du setzt immer schon die nächsten Termine. Mhm. Und du weißt halt sehr genau, und das mag ich halt an dieser Sprache, uiuiuiui, jetzt sind wir aber hier zu lange im Loose unterwegs, ui. Ne? Mhm. Und das ist das Schöne auch daran.
Jetzt müssen wir mal wieder zusammenkommen.
Richtig.
Ja, okay. Eine Sache ist mir vorhin noch aufgefallen. Du meintest, hier mit diesem Stall, ne? Ja. Du meintest, ja, dann hat die Führungskraft das einfach mal ausprobiert. Was soll denn schon passieren? So. Mhm. Und so ist es ja aber auch nicht immer, ne? Also manchmal hat man ja einfach auch nicht die Zeit zu riskieren, dass da jetzt am Ende nichts Sinnvolles bei rumkommt. Was dann? Also einfach die Zeiträume enger ziehen oder was wäre dann deine Empfehlung?
Meine Empfehlung, wenn ich selber noch nicht geübt bin in Zeitlosigkeit, weil ich als Führungskraft muss es lernen, mein Team muss es lernen, dass wir mit Sachen anfangen, die überschaubar sind, dass wir mit Sachen anfangen, die unkritisch sind, um uns erstmal an diese Arbeitsweise zu gewöhnen. So, und wenn ich mich an diese Arbeitsweise, an diese Denkweise gewöhnt habe und ich sehe auch, wie mein Team darauf reagiert und wir kommen in so einen Groove rein und es fühlt sich nicht mehr so eckig an, sondern mehr wie so ein Flow, dann kann ich ja auch an die größeren Themen rangehen. Und das ist immer so meine Empfehlung, starte klein, probier dich aus, aber geh nicht sofort an die dicken Klopper ran.
Ja, genau, dann, okay, also erst wenn man geübt ist und weiß, so, das funktioniert, dann kann ich das auch mal für zeitkritischere oder überhaupt,
Unternehmenskritische Sachen auch, ne? Und immer wenn was unternehmenskritisch ist, würde ich auch die Loose-Phasen kürzer gestalten. Mhm. Da muss ich ja schnell nachjustieren, muss ich schnell reagieren. Da kann ich ja nicht ein Team ein halbes Jahr machen lassen und dann denken so, oppala, jetzt ist aber alles weg. Das geht nicht. Dann ist es unverantwortlich, ne?
Okay, also was brauche ich denn noch als Führungskraft? Also das ist jetzt ja erstmal wie so eine Art mentales Modell oder eine Landkarte, die mir ja erstmal helfen kann. Also zu sagen, ne, bevor ich irgendwelche Arbeitsaufträge vergebe. Also es geht ja hier um Delegation. Letztlich, oder? Bin ich jetzt falsch gewickelt? Oder inwiefern ist die Führungskraft da dann eben doch noch mit drin, ganz dolle? Oder naja, gut, aber auf jeden Fall, jetzt das kannst du ja gleich auch nochmal beantworten. Ja. Aber genau, was ich mich eben hier frage, ist, was brauche ich denn darüber hinaus? Ja, also das eine ist so dieser Gedanke, Zeitlosigkeit. Aber wenn ich das jetzt wirklich lernen möchte, das mit meinem Team zusammen gut zu machen, was brauche ich noch alles?
Also das Spannende ist, dass du eigentlich nicht viel mehr brauchst. Ich sage auch immer so, theoretisch kannst du sofort loslegen. Ich kann dir ein Template zuschicken, wo halt ein paar Fragen stehen, die du in den Teilbesprechungen jeweils stellen sollst, und der Rest ist relativ selbsterklärend, ne? Also ich kann ja auch den Menschen das sehr schnell erklären. Spannend ist es halt, was passiert mit den Menschen dann? Spannend ist halt, was macht es denn mit mir, wenn ich jetzt mal einen Schritt zurücktrete? Spannend ist halt, was passiert denn mit dem Team, wenn sie halt auch jetzt wirklich, also wo entstehen Unsicherheiten, wo entstehen Herzklopfen? Und das geht schon so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, das geht schon in Richtung Teamentwicklung, was ich da sehe und was ich dann auch begleite. Und das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, ne? Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Was ich aber auch immer sage, ist, dass die Organisation als sich, die kann von mir aus bleiben, wie sie will. Ja, das ist so, Führungskraft bleibt Führungskraft, Team bleibt Team. Ich kenne auch Fälle, wo die Gesamtorganisation normal aufgebaut ist, mal ein bisschen mehr hierarchisch, mal ein bisschen flacher hierarchisch, und dann nur eine Führungskraft anfängt, mit Teillosigkeit zu arbeiten. Funktioniert auch. Das heißt, du musst es nicht gesamtorganisational ausrollen. Du kannst auch im Konzern sagen, so, also ich mit meiner Abteilung, ich will das hier jetzt mal ein bisschen anders machen, ich mit meinem Team. Völlig in Ordnung. Aber dieser Blick auf das Innenleben der Menschen, was macht es mit denen? Da nicht so schnell die Hufe heben und sagen, oh, funktioniert nicht, sondern dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben. Mit der tiefen Überzeugung, das wird schon.
Okay, das heißt, es braucht gar nicht so viel organisationale Veränderung drumherum. Das ist eher sowas, was eine Führungskraft für sich selber entscheiden kann, ne? So im Sinne von Führungsstil.
Ja.
Und es geht auch, denke ich, mit Einzelpersonen, oder? Also ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Team in der Loose-Phase, sondern das kann ja auch eine Mitarbeiterin sein.
Na klar.
Oder?
Ja. Ja, na klar, es kann eine Mitarbeiterin sein, und ich nutze Teillosigkeit auch nur für mich. Ich bin solo-selbstständig und ich nutze Teillosigkeit nur für mich mit mir.
Ah, wie machst du das? Sag mal ein Beispiel.
Was ich eingangs meinte, ne, zum Beispiel Sichtbarkeit bei LinkedIn, oder wie komme ich an neue Aufträge ran, oder wie vermarkte ich das, oder, hey, spannende Frage, wie kriege ich Teillosigkeit in die Welt? Ja. Es gibt ja kein Rezept dafür, ich habe hier ein neues Führungsmodell aus Norwegen gefunden, wie kriege ich das denn in die Welt? Gibt es ja keine Anleitung für. Das heißt, auch hier probiere ich mich aus. Ich habe angefangen mit Seminaren. Ich habe diese Seminare immer wieder nochmal umgestellt. Ich sehe, das, was ich gerade mache, hat einen guten Effekt. 100%ig zufrieden bin ich noch nicht. Das heißt, 2026 werde ich da auch nochmal was umstellen und wieder ein bisschen was anderes auszuprobieren. Da nutze ich Teillosigkeit auch für.
Und wie genau machst du das dann? Also was ist da, also nehmen wir jetzt mal deine LinkedIn-Reichweite. So, was wäre jetzt tight, was wäre loose, was wäre tight auf dem Weg jetzt?
Ja, tight ist, ich brauche mehr LinkedIn-Reichweite, und zwar nicht nur irgendwelche, sondern ich brauche EntscheiderInnen. Ja, die im Zweifel Führungskräfte sind, im mittleren oder im gehobenen Management oder auf C-Level. Wo erreiche ich die Leute? Wie erreiche ich die Leute? Eine Hypothese könnte sein, ich spreche auf Konferenzen. Okay, probiere ich mal aus. Eine andere Hypothese sein, ich brauche Artikel in Fachmagazinen. Puh, okay, wie komme ich in die Fachmagazin? Ich könnte das mit einer spannenden, tollen PR-Frau machen, die mich in die Fachmagazine bringt. Okay, muss ich mal gucken. Und ne, das sind Dinge, die wir ausprobieren, Dinge, die wir machen, um dann aber zu prüfen, hat das funktioniert? Bekomme ich darüber die Reichweite, die ich möchte? Check, ja, die ist da. Bekomme ich darüber Aufträge? Noch nicht ganz so viele. Das heißt, hier muss ich nochmal nachjustieren. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Was sind jetzt die nächsten Ideen? Wie kann ich mit der Reichweite, die ich jetzt habe, nochmal anders umgehen? Ja, also dieses immer weiterdenken. Und wenn ich merken würde, also das mit den Konferenzen bringt mich überhaupt nicht weiter, na, dann brauche ich das ja auch nicht machen.
Zumindest also, kannst du irgendwann dir sagen, und wenn, dann dauert es mir zu lange. Ich merke den Effekt noch nicht oder so.
Ja, zum Beispiel.
Okay, und die Loose-Phase wäre dann aber tatsächlich zu sagen, so, ich hatte in der Tight-Phase die Hypothese, ich könnte es jetzt mal mit einer PR-Frau versuchen. Dann buchst du dir eine PR-Frau, das wäre die Loose-Phase.
Richtig. Und dann machen wir 6 Monate.
Dann machst du dir selber einen Termin.
Ja, genau.
Und sagst, bis wann oder beziehungsweise in der ersten Teilphase setzt du dir bereits ein zeitliches Ziel.
Ja.
Ja? Okay. Ja.
So, ich hatte gesagt, ich möchte es gerne 3 Monate ausprobieren und nach 3 Monaten nochmal evaluieren. Weil es braucht ja ein bisschen Zeit.
Mhm.
So, und 3 Monate ist eine sehr kurze Zeit für PR. Aber, ne, ich wollte es evaluieren. Also, bekomme ich überhaupt Artikel in Magazinen? Sind diese Themen überhaupt spannend? Bin ich überhaupt spannend für solche Magazine? Ja oder nein? Welche Magazine reagieren? Haben die eine Relevanz für mich? So, und da habe ich nach 3 Monaten Cut gemacht, habe mir das angeguckt, habe gesagt, so, doch, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Das Ding ist, und das ist wirklich spannend, wir können nicht immer alles sofort in Zahlen ausdrücken. Manchmal ist es ein Bauchgefühl, ne? Manchmal ist es so, es wirft noch nicht die Zahlen ab, aber es fühlt sich an, als ob ich auf dem richtigen Weg bin. Es fühlt sich gut an, ich mach mal weiter.
Mhm.
Ja, das ist halt manchmal so, ne? Da kommt dieses unternehmerische Bauchgefühl, das strategische Bauchgefühl mit so, doch, ich gebe dem noch mal eine Chance. Aber ich kann es nicht immer in Zahlen belegen.
Mhm. Ja. Na, und ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, ich meine, du hast ja auch gesagt, du erhebst jetzt ja gar nicht den Anspruch, dass das irgendwas Neues sein soll. Ich glaube, der Reiz da dran oder der Effekt entsteht wirklich durch dieses Bild, was im Kopf entsteht, ne?
Ja.
Also dieses Tide lose Tide. Du hast ja gesagt, du beschäftigst dich mit Sprache. Man könnte sagen, okay, was löst Sprache in uns aus, wenn wir so eine Bezeichnung haben? Dann ist es natürlich was anderes, als wenn man jetzt sagt, systemtheoretisch wäre das eine Zweckprogrammierung.
Nicht so ganz anschlussfähig, ne?
Oder man könnte sagen, arbeiten nach Zielvereinbarung.
Ja.
Weil ich meine, letztlich ist es genau das, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und dann war das natürlich ein Riesenthema, ne? Dieses, welche Effekte hat Arbeit nach Zielvereinbarung? Und da geht es ja genau darum, nämlich das Ziel zu benennen und dann natürlich die Mitarbeitenden machen lassen und die Mittel auch selber wählen lassen und auch gucken, wie kommen wir jetzt am besten dahin, ne? Um dann wieder zu checken, okay, haben wir das Ziel jetzt erreicht, ja oder nein? Ne?
Ja, und ich frage aber auch immer, wenn Menschen an Ziele denken, haben sie sofort dieses Smart-Konstrukt im Kopf, wo ich sage so, hey, ich will gerade gar nicht mit Smart-Zielen arbeiten, weil dann müsste ich ja Zahlen hinschreiben. Ich will auch manchmal nur mit einem Effekt arbeiten, der ein Bauchgefühl sein kann.
Mhm.
Ja, und da habe ich aber auch nochmal einen Unterschied.
Mhm.
Ja, aber genau wie du sagst, das ist ein sprachliches Konstrukt, das ist schnell anschlussfähig, das ist schnell erklärt und die Leute, und das ist das Schöne für Führungskräfte, sie wissen sehr schnell, was muss ich hier jetzt tun? So, ich bin mit den Effekten nicht zufrieden. Das bedeutet nicht, dass ich die Loose-Phase dicht mache. Das bedeutet, ich muss vornherein nochmal klar machen, wohin es gehen soll. Wir müssen vorne die Hypothesen nochmal nachschärfen. Wir müssen es nochmal überlegen, ob das, womit wir gestartet sind, wirklich Sinn macht.
Mhm.
Aber diesen Experimentierraum, den lasse ich offen.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und deswegen Delegation, und deswegen ist es auch keine Delegation. Delegation bedeutet, ne, wenn ich mit Delegation Poker zum Beispiel denke, eigentlich so, mein Ziel beim Delegieren ist es so, als ich war ja auch Führungskraft, zu sagen, so, also irgendwann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Ich bringe dir beides selber zu tun.
So, ja, und es dann ist eher eine Verantwortungsdelegation, das meinte ich damit, ne? Also ich meinte jetzt nicht, ich sag dir genau, was du tun sollst, im Sinne von Aufgabendelegation.
Ja.
Sondern eben eher im Sinne von, du hast jetzt den Hut auf für, und zwar bis dann und dann, und das wäre das gewünschte Ergebnis.
Ja, und dann gucken wir nochmal zusammen drauf. Das heißt, ich lande nicht im Lose-Lose-Lose, in der kompletten Delegation, ich brauche auch gar nichts mehr dazu wissen, ich vertraue dir, sondern ich habe immer wieder diese Tight-Check-Ins, dass wir gemeinsam gucken können, gemeinsam brainen können, gemeinsam reindenken können, weil ich bin ja auch schlau. Meine Mitarbeitenden sind schlau und ich bin schlau. Und gemeinsam denkt sie es einfach besser.
Mhm.
Ne, und zusammensetzen, oh krass, was ist denn hier passiert? Und lass uns mal überlegen, oh, wer hat denn welche Idee? Und Ideen entstehen ja im gemeinsamen lauten Nachdenken. Ja. Und
genau.
Das nutzen wir uns halt auch, das nehmen wir da mit rein.
Mhm. Ja, oder jetzt mit KI, ne?
Oder jetzt mit KI, die können wir auch befragen, die ist ja auch nicht so ganz dumm. Die greift aber eigentlich auch nur auf das zurück, was sie schon hat. So, ja. Die wühlt so ein ziemlich lange rum in einem großen Datenspeicher und ja, nutze ich aber auch gerne.
Wenn du jetzt an die Schulung denkst, du hast jetzt ja eben gesagt, naja, eigentlich ist es ja auch schnell erzählt so. Also ja. Was muss man jetzt dann da großartig überhaupt schulen? Also was macht ihr dann da?
Was wir machen, ist, dass ich die Menschen über einen gewissen Zeitraum hinweg begleite, ihre eigenen Teil-Lust-Teil-Projekte zu haben, damit sie in diesen Flow kommen, damit sie in dieses Denken reinkommen, in dieses, ich treffe mit mir eine Vereinbarung, ich treffe mit dem Team eine Vereinbarung und das begleite ich. Letztendlich ist die Theorie ja schnell erklärt, das kann ich dir schnell runtererzählen. Aber wie setze ich das auf? Wie gehe ich denn damit um, wenn ich den Effekt nicht erreicht habe? Wie gehe ich denn dann weiter? Was kommt dann? Dann kommen ganz viele Fragen im Doing. So. Und letztendlich ist es dann mehr so eine supervisorische Begleitung, so als Sparringspartner, aber nicht so, dass man in jedem Modul noch dramatisch neue Sachen lernt. Sondern einfach nur so, hey, ich helfe dir mal, so einen Flow aufzusetzen, damit du in die Routine kommst.
Ja. Okay, das macht ja total Sinn, finde ich, ne? Weil ich meine, den Ansatz zu verstehen ist das eine, aber dann eben so das Gehassel im Alltag und was dann da alles so passieren kann, das kann man eben nicht probehandeln, ne, im Vorfeld.
Ja, und das Ding ist halt, wie funktioniert unser Gehirn? Es gibt ja diese eine Grundaussage, use it or lose it. Mhm. Ich habe es einmal verstanden, ich gucke mal, wann irgendwann so ein Projekt kommt, wo ich das nutzen könnte und dann vergesse ich es im Alltag und dann kommt halt kein Projekt und jetzt ist es zu anstrengend, wie ging das nochmal, wo sind die Unterlagen? Und in dem Moment, wo ich das aber wirklich benutze, erreiche ich halt auch im Gehirn, dass irgendeine Form von Automatismus entsteht, ne, wie beim Autofahren. Ich muss ja über das Schalten nicht mehr nachdenken. Ich persönlich als Susanne, ich muss gar nicht mehr darüber nachdenken. Ich denke nur noch in Hypothesen. Mhm. Also frage ich mich auch manchmal, ist das noch normal? So, aber ich spreche mit anderen Dingen jetzt auch so. Das kann normal sein. Aber dann, das ist so tief drin in meinem Gehirn, dass ich mir sofort so, ich habe keine klare Antwort, also brauche ich Hypothesen. Ist ja klar, oder? Und das ist ein Automatismus im Hirn. Das ist tief verankert. Und da möchte ich halt Menschen hinbegleiten, dass es tief verankert ist und dass sie gar nicht mehr aus der Nummer rauskommen. Ich sage jetzt meinem Team, was sie machen sollen. Das ist nee.
Also ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht unterschätzen, dass dieses Arbeiten mit Hypothesen für viele noch gar nicht so selbstverständlich ist.
Nee, überhaupt nicht.
Oder sie es eben auch wirklich nicht bewusst einsetzen.
Ja.
Und das ist ja wirklich ein Gamechanger, ne?
Ja.
Also wirklich zu sagen, ich habe eine Hypothese, das ist wie so eine Art Übergangskonstrukt, wie so eine Art, Seil, ne? Was ich mir irgendwie erstmal an den Bergen dranhänge. Und jetzt gucke ich mal, ob das Ding trägt und dann ziehe ich mal ganz bisschen dran, so.
Ja.
Genau. Und natürlich muss ich gegebenenfalls dann sagen, blöde Hypothese, nächstes, ne?
Ja, und so. Das kann ja wehtun. Und vor allen Dingen, wenn ich als Führungskraft diese Hypothese aufgesetzt habe, mir dann einzugestehen, ich habe auf ein falsches Pferd gesetzt. Je nachdem, was für eine Organisation das ist, da wird an Ideen festgehalten, nur weil Head of irgendwas, Klaus-Peter Silberrücken, irgendwann mal gesagt hat, dass es eine gute Idee ist und keiner traut sich mehr daran. Da werden ja Gelder, Ressourcen, Zeit ohne Ende verbrannt und an Sachen festgehalten, die nicht funktionieren.
Ja.
Und das kann dir bei Teillustheit nicht passieren, theoretisch, sofern alle in diesem Bewusstsein sind, wir können jederzeit das abbrechen, das abbrechen, das abbrechen. Was nicht funktioniert, verfolgen wir auch nicht weiter. Punkt.
Ja. Du, jetzt sind wir schon so ziemlich am Ende angekommen. Habe ich irgendwas gar nicht gefragt? Also wolltest du gern noch was erzählen, wo wir jetzt nicht dran vorbeigekommen sind?
Nee, ich finde, wir haben da ein rundes Bild. Hoffe ich zumindest so. Für mich ist ja das immer sowieso schon rund, aber ich hoffe auch für die Hörenden ein Bild gezeichnet, wie das funktionieren kann. Ja, also mir ist eine Sache vielleicht noch, dass es ist kontextunabhängig. Ich arbeite mit Musikproduktion zusammen, ich arbeite mit Zeitungen zusammen, ich arbeite mit Kindergärten zusammen, ich arbeite mit Systemhäusern zusammen, ich arbeite mit Holdings zusammen, ich arbeite mit Agenturen zusammen. Es ist wirklich völlig wurscht, was ihr macht. Ja, es funktioniert, wirklich überall. Ich habe Menschen, die das in der Kindererziehung nutzen. Rühne, der das entwickelt hat, hatte Zeitlos Zeit genutzt, um sein Haus zu renovieren. Also es geht überall. So. Alles, was komplex ist, wo wir noch nicht genau wissen, oh shit, wie mache ich das denn? Ja. Da geht's.
Okay, ja. Sehr schön. Mhm. Vielleicht noch so zum Abschluss. Was bedeutet denn für dich ganz persönlich gute Führung?
Ja, schön, dass du die einfachen Fragen am Ende stellst. danke dafür. Also ich hadere mit dem Wort gut. Es kommt mein Sprachfetisch so raus. Wenn Menschen zufrieden nach Hause gehen, das ist so mein Wunsch an die Welt, dass sie einen Arbeitsraum hatten, wo sie in ihrem Potenzial oder vielleicht auch ein bisschen außerhalb ihres Potenzials, also Comfort Zone, Panic Zone Thema, und Menschen wirklich zufrieden sind. Ich will nicht, dass Menschen glücklich werden. Das ist ein ganz persönliches Ding. Aber dieses, ich gehe zufrieden nach Hause, der Tag war ganz okay. Ich muss jetzt niemanden anschreien, ja, und ich kann abends mir einen schönen Abend machen. Ich bin nicht gestresst, ich habe kein Burnout, ich habe keine psychischen Probleme durch die Arbeit, ich werde nicht gemobbt. Also hey, läuft doch, super. Mhm. Dann hat gute Führung stattgefunden.
Ja, sehr schön. Easy. Ja. Ja, liebe Susanne, schöner Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch und ja, vor allen Dingen viel Erfolg beim, wie soll ich es nennen? Beim Reichweite aufbauen.
Beim weiter voranirren.
Genau, so wie wir alle das ja jeden Tag tun.
So wie wir das alle machen, genau.
Unternehmerinnen,
ja.
Ne?
Ja, genau. Danke, dir auch.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.